Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 8 weiterlesen. Wir wollen uns in der Predigt konzentrieren auf die Verse 19 bis 22 und ich lese uns diese Passage. Erstes Buch Mose, Kapitel 8, ab Vers 19. Entschuldigung, ich lese uns ab Vers 18. Ich erschrecke. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Soweit das Wort Gottes, das über dieser Predigt steht. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister im Herrn, die heutige Predigt beschäftigt sich mit Noah und der Frage, wie Dankbarkeit und Gottesdienst zusammenhängen. Ich habe deshalb der Predigt eine ganz einfache Überschrift gegeben, die da heißt Noahs Opfer. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was Noah wohl dachte, als er aus der Arche ausstieg. Wie muss die neue Erde auf ihn gewirkt haben? Er hatte Regen und die Wassermassen, die auf die Erde niederkamen, im Bauch eines Holzschiffes erlebt und konnte nun wieder auf trockenes Land steigen. Vielleicht war es noch etwas matschig, aber wir gehen mal davon aus, dass es trocken war, in dem Sinn, dass es wieder festes Land unter seinen Füßen war. Allerdings sah jetzt alles anders aus. Interessanterweise sagt die Bibel hier wenig aus, wie es genau aussah. Wir kennen keine Landkarte, wir haben kein Foto und die Details fehlen uns. Und Noah ging hinaus, das sagt die Bibel, und das war's. Völlig unspektakulär, völlig ungeeignet für moderne Erzählungen. Noah ging aus der Arche hinaus. Das war's. Da steht nichts von überwältigt sank er auf die Knie, als er die neue Erde sah, weil er so beeindruckt war oder was auch immer. Er ging nur einfach hinaus. Noah hatte, als er die Arche verließ, etwas ganz anderes im Sinn. Sein Sinn war nicht darauf ausgerichtet, wie wird jetzt alles wohl aussehen, wie wird es jetzt hier weitergehen. Sein Sinn war auf etwas ganz anderes gerichtet. Schlicht und einfach hatte er die Macht Gottes erkannt. Er hatte erlebt, was es heißt und wie es ist, wenn Gott Gericht an den Menschen ausübt. Das hatte ihn beeindruckt. Nicht die Steine, der Matsch oder alles sonst, was um ihn herum lag. Er hatte die Macht Gottes erkannt und war so beeindruckt, dass er eben nun einfach aus dieser Arche ging. Er hatte Gott gehorcht. Er hatte im Trockenen eine Holzarche gebaut. Aber als die Wassermassen kamen und wieder gingen, da hatte er Gott erkannt. Deshalb hatte er auch nur noch eines im Sinn. Er wollte opfern. Vor allen anderen Gedanken wollte Noah opfern. Dieses geistige Prinzip regiert viele geistliche Momente auch in unserem Leben. Wenn wir die Macht Gottes erleben, dann wollen wir auch opfern. Auch unsere Gedanken sind manchmal losgelöst von dem, was um uns herum passiert. Uns interessiert da nicht, wie etwas aussieht, wie es ist, wie sich etwas verändert hat. Wenn wir verstehen, dass Christus uns gerettet hat, dann wollen wir opfern. Und vielen Menschen geht es doch so, wenn sie einmal verstehen, wie Christus uns von diesem Untergang, von dem Gericht, das über uns drohte, errettet hat, dann wollen viele nur noch opfern. Sie wollen danken und sie wollen alles, was sie haben, Gott zur Verfügung zu stellen. Schauen wir noch einmal genau jetzt in den Vers 19. Dort heißt es, dass alle Tiere die Arche verließen. Und dann baute Noah einen Altar. Dann noch einmal weiter, als der Altar fertig war, dann opferte er. Bleiben wir noch einmal bei den Tieren. Woher hatte nun Noah die Tiere, die er opferte? Es gab ja grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten, woher Noah die Tiere nehmen konnte. Entweder ließ er die Tiere erst frei und fing sie dann wieder ein, indem er die Reinen herauspickte, die Unreinen beiseite ließ. Oder er hat vielleicht schon von Beginn an, als die Tür aufging, die reinen Tiere, die er opfern wollte, beiseite getan und aufbewahrt. Auch wenn es uns nicht bestätigt wird, so ist es doch sehr naheliegend, dass Noah die Tiere aus der Arche nahm, dass er sie sich gleich bereit hielt. Denn das waren ja seine Gedanken. Er wollte opfern. Das bedeutet auch, dass dieser Gedanken, dass dieses Erkennen der Macht Gottes schon tief in ihm verwurzelt war. Und er schon sozusagen, bevor die Tür aufging, daran dachte, diese Dankbarkeit gegenüber seinem Gott auszudrücken. Vielleicht verwundern wir uns etwas über Noah. Vielleicht bewundern wir ihn auch. Ganz besonders interessant finde ich auch den Gedanken, dass er zu Beginn, als er die Arche verließ, nicht seiner Familie ein Haus baute oder für das Essen sorgte oder die praktischen Dinge voranstellte. Für ihn war das Opfer das Wichtigste, was er tun konnte. Das erinnert mich an andere Personen in der Bibel, wie Maria zum Beispiel, die sich zu den Füßen Jesu setzte und ihren Hausdienst sausen ließ. Als Jesus da war, gab es nur noch eine Priorität, hin zu seinen Füßen. Oder an die Jünger, die ihre Berufe aufgaben, die ihre Arbeit sein ließen, um Jesus nachzufolgen. Auch da fällt uns dies auf. Aber es erinnert mich auch an die Kritik, dass doch die Toten ihre Toten begraben sollen, wenn sie einen besseren Grund finden, um Jesus jetzt noch nicht nachzufolgen. Auch diesen Warnruf müssen wir verstehen, denn er ist ganz ernst gemeint. Wenn wir noch irgendetwas haben, wenn wir noch unser Haus bauen wollen, wenn wir doch schnell unser Essen besorgen, weil die Kinder könnten ja verhungern, während ich mich mit Jesus beschäftige. Jetzt noch nicht. Auch daran erinnert mich Noah, der keine Ausrede hatte, sondern sich ans Werk begab. Die Tür ging auf und er legte los. Zuerst baute er einen Altar. Wir denken heute, das Opfern im Grunde ja ganz einfach ist. Wir wissen vielleicht auch, wenn wir an Jesus denken, dass er selbst ja auch ein Opfer ist, ein vollkommenes Opfer. Also wenn wir durch das Alte Testament streifen und uns dort die Opfer durchlesen, dann können wir durchaus auch aus der Perspektive des Neuen Testaments darauf schauen und sagen, nun, wir machen ja nicht das Gleiche. Wir bauen ja nicht einen Altar hier auf und opfern Tiere. Warum tun wir das eigentlich nicht? Tun wir allein deshalb nicht, weil wir wissen, dass Jesus ein für alle Mal den Opferdienst vollbracht, vollendet hat. Er ist das vollkommene Opfer. Danach können wir und brauchen wir auch den Opferdienst, wie wir ihn im Alten Testament kennen, nicht mehr zu tun. Jesus ist geopfert, sodass wir nicht mehr Tiere opfern müssen. Das ist richtig. Gott braucht kein weiteres Opfer. Aber wohin sollen wir jetzt mit unserer Dankbarkeit? Wie machen wir das denn nun, wenn unsere Tür aufgeht und wir unsere Arche verlassen? Wenn wir verstanden haben, dass wir eigentlich außerhalb der Arche stehen müssten, dass eigentlich das Wasser über uns hätte ergehen müssen. Wie wollen wir denn dann dankbar sein? Und es gab durchaus Überlegungen, dass Menschen dachten, das ist gar nicht mehr so spektakulär. Opferdienst hatte schon etwas, das man auch sehen und riechen und wahrnehmen konnte. Und dennoch können wir heute genauso aus Dankbarkeit opfern, wie die Menschen das damals taten. Nur dass es heute eben Treue heißt. Dass es heute heißt Gaben an die Gemeinde, Gebete, Dienstbereitschaft, die auf unserem Opferaltar sind. Für all diese Dinge, die wir tun könnten, brauchen wir Kraft. Wer dienstbereit ist, der muss ja nun erst einmal Kraft haben. Wer Gaben an die Gemeinde gibt, der muss nun erst einmal Geld haben. Wer treu sein will, der muss nun erst einmal etwas verstehen um die Not der anderen. Und um die Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit, mit der wir errettet sind. Wir opfern heutzutage nicht mehr physikalisch Tiere. Auf unserem Opferaltar liegen keine Eingeweide mehr, also Innereien von Tieren, sondern wir opfern sinnbildlich unsere eigenen Eigenschaften. Vielleicht bist du ein Mann wie ein Baum, um mal dieses Beispiel zu nennen, der sehr viel Kraft hat. Du kannst die Kraft für vieles einsetzen, aber deine Kraft kann auch auf den Opferaltar Gottes landen. Vielleicht bist du lieblich und sanft und kannst Streit schlichten. Aber vielleicht vertagt dies hinter deiner Tür. Oder es landet auf dem Opferaltar und du bringst es zu deinen Geschwistern mit Kraft. Aller Überfluss, den wir irgendwo haben, all dies kann auf unserem Opferaltar landen. Ihr könnt gerne in diesen Beispielen noch weiterdenken. Ich muss das gar nicht vorgeben. Immer da, wo wir merken, wir haben Kraft von Gott bekommen. Er hat unsere Tür geöffnet, dafür, dass wir rausgehen können, in diese Welt und in diese Gemeinde. Immer da haben wir etwas auch, was wir auf unseren Opferaltar legen können. Denken wir auch daran, dass Noah nun diese Tiere ja nicht selbst bestimmt hat, um sie in die Arche mitzunehmen. Es war Gott, der anordnete, dass diese Tiere zu ihm in die Arche gehen sollten. Er hat diesen Plan vorbereitet und im Endeffekt damit auch Noah die Tiere gegeben, die er nachher dann opferte. Das Entscheidende war aber, dass Noah diesen Plan von Anfang bis Ende verfolgte. Sagen wir einmal, also bezogen diesen Plan auf den Plan zu opfern. Sagen wir einmal, er hegte diesen Plan bereits in der Arche. Dann sah er diese Tiere vor sich, bereitete sie vor, sammelte vielleicht Material für den Altar und baute ihn. Er bereitete die Tiere vor und schreckte nicht davor, sie zu töten und die Tiere zu reinigen. Er verzichtete auf die Nahrung und enthielt sie seinen Kindern vor. Immer noch hatte er den Plan vor Augen zu opfern. Dann zündete er ein Feuer an und verbrannte alles Viehzeug und Geflügel. Opfervorschriften waren hier nicht das Thema. Wie wir es etwa vielleicht aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 7 lesen würden. Oder aus Kapitel 9. in dem der Priesterdienst, in dem Aarons Stammbaum gesegnet, geheiligt und eingesetzt wurde zum Opferdienst. Dort haben wir viel genauere Opfervorschriften, wie man ein Brandopfer genau vorbereitet und dann verbrennt. So wie sie nachher Millionen von Israeliten kennenlernten. Hier bei Noah hatte Gott eine einfache Anweisung. Das Entscheidende war hier nicht das Detail, wie genau soll das passieren, sondern die Tat. Noah war sehr konsequent und er ließ sich durch nichts von seinem Opfer beirren. Für ihn war die Sache klar. Tür auf und schon vorher alle Gedanken darauf. Ich möchte Gott, das was ich habe, das was die meiste Kraft hat, das was am reinsten ist, opfern. Nun wenden wir einmal kurz die Perspektive. Was empfand Gott? Was dachte er, als Noah dort opferte? Und wir können es lesen. Gott nahm dieses Opfer dann an. Und er war zufrieden. Ja, mehr noch. Er war befriedigt. Nun haben wir Ferien. Alle Schüler, die in die Schule gehen, die kennen den Begriff befriedigend. In der Regel ist das die drittbeste Note, die man in der Schule bekommen kann. Und manche sind gar nicht glücklich über eine befriedigend, manche schon. Aber hier ist mit dem befriedigend nicht eine Schulnote gemeint. Hier steht nicht, Gott gab dem ganzen Opferdienst die Note 3, sondern er gab ihm die Note 1. Gott war zufrieden. Er war befriedigt. Etwas Höheres gibt es nicht. Es gibt keine höhere Note zu erreichen, als dass Gott zufrieden ist. Und Noah bekam hier für sein Opfer die Höchstwertung. Nun wollen wir noch einmal in den Verlauf oder in dieses Opfer, was Noah da tat, in einzelnen Punkten weiter hineinschauen. Ein Punkt, der mir hier sehr wichtig geworden ist, ist auch, dass Noah sich zu Gott hinwendet. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Noah sich durchaus auch von Gott hätte abwenden können, als er dort aus der Arche ging. Es gibt schon unterschiedliche Motive für die Menschen. Aber Noah, er wendete sich Gott zu. Er wollte sich Gott nähern. Er war kein Diplomat oder kein Mann der Kompromisse an dieser Stelle. Er wollte nicht nach allen Seiten offen sein. Wir kennen ja diesen schönen Spruch und da ist durchaus was dran. Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Da ist was dran. Das stimmt. Noah war nicht offen für alle Dinge. Er war nur offen für eine Sache. Er wendete sich zu Gott hin. Man kann sich vorstellen, wenn Noah ein Diplomat gewesen wäre, dann hätte er sich um den Frieden unter diesen 8 Menschen gekümmert und alles gut arrangiert. Nein, der Beginn der nachsintflutlichen Welt beginnt somit mit der Hinwendung zu Gott. Ich meine, nicht mit Sündlosigkeit, nicht mit Perfektionismus, das ist ausdrücklich hier verworfen, sondern mit Hinwendung zu Gott. Gott sagt ja gleich hier in dieser Stelle, dass das Herz des Menschen ja im Grunde völlig verdorben ist, völlig verderbt ist. Es ist böse von der Jugend an. Also es geht nicht darum, hier einen perfekten Menschen vorzustellen. Auch Noahs Herz war von Kindesbeinen an von dem Bösen durchdrungen. Noah lebte auch auf dieser Welt, über die das Urteil kam, aber er war gerettet von Gott und er wendete sich hierhin zu Gott, nicht um Sündlosigkeit aufzustellen, sondern um dankbar zu sein für die Rettung, die er von Gott erlebt hatte. Also die erste und die höchste Amtshandlung der neuen Welt ist im Grunde ein Opfer der Dankbarkeit. Nun wollen wir noch einen Gedanken einreihen, der mir hier auch sehr wichtig erscheint. Aus dem Vers 1 in Kapitel 9 lesen wir einmal ganz kurz weiter. Da heißt es, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Nur so weit. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Wir können daraus ableiten, dass die ganze Familie und alle, die um Noah drumherum waren, bei diesem Opfer anwesend waren. Gott segnete ja auch die Kinder, die Söhne Noahs. Nun, 8 Leute ist noch überschaubar. Aber sie hatten auch viel Platz auf der Erde. Sie hätten ja erst einmal was anderes tun können. Aber nein, hier waren sie zusammen. Die Familie war zusammen bei diesem Opfer. Und im Grunde ist der ganze noahische Bund, den Gott hier aufrichtet, ein Bund, den Gott mit Noah und seinen Söhnen schließt. Wir sehen da Noah natürlich, weil uns der Name gegeben ist und hier er die wichtigste Person ist. Aber im Grunde ist dieser ganze Bund mit der Familie geschlossen. Und noch ein Gedanke, ich hatte ihn vorhin schon angerissen und kurz erwähnt. Wenn wir auf einmal zurückschauen auf dieses Opfer, das Noah dort gegeben hat, da hat Noah ja nie aus seinen eigenen Dingen geopfert. Wir können auch für uns heute einmal festhalten, dass sein Opfer im Grunde ja nie etwas ist, das wir für uns geschaffen haben. Gott hätte ohne Probleme alle Tiere vernichten können. Er hätte auch neue Tiere schaffen können. Aber er hat die Tiere mit hindurch gerettet in der Arche und er hat sie auch in die Hände Noahs gegeben zum Opfer. Was hatte Noah schon geschaffen? Was war sein Werk? Die Erde war um ihn herum, nicht von ihm. Kein Haus, kein Brunnen, kein Wasser, kein Essen, ein paar Tiere, die um ihn herum waren. Und die hatte ihm Gott in die Arche gegeben. Im Grunde war er sehr arm und doch sehr reich. Denn von dem, was Gott ihm gegeben hatte, hatte er so viel, dass er noch gut davon opfern konnte. Erst wenn wir Menschen heute einmal in eine Situation kommen, dass wir einen Anspruch auf unser Hab und Gut haben. Erst dann verlieren wir diese Erkenntnis eines Opfers. Erst dann beginnen wir in einer Art und Weise zu opfern, die unlauter ist. Erst dann, wenn wir anfangen und sagen, ja, das ist doch mein Hab und Gut, aus dem ich etwas gebe. Das ist mein Gehalt, aus dem ich meinen Zehnten abgebe. Das ist mein Gehalt, das mein Essen bezahlt hat. Erst dann kommt ein Denken auf, das ein ganz anderes Prinzip hat. Sagt, ich könnte es eigentlich ja behalten. Jetzt muss ich es vielleicht abgeben. Dieses Denken kennen wir so bei diesem Opfer, das Noah bringt, nicht. Er hatte noch keinen Anspruch auf sein Hab und Gut gelegt. Er hat auch gar nicht angefangen, davon zu nehmen, zu essen, zu bauen, irgendetwas damit zu tun. Sondern er hat erst einmal geopfert. Lassen wir das vielleicht einmal so stehen. Vielleicht auch als Mahnung darauf. Vielleicht sind wir Menschen, die einen Anspruch erheben auf unser Hab und Gut. Dann lasst euch das zur Anregung sein, mal zu überprüfen. Und dann möchte ich uns noch auf einen Punkt hinweisen, und das ist der Begriff der Reinheit, der hier verwendet wird. Ich will es nicht zu weit ausführen, aber soweit ich es weiß, sehe ich der Begriff der Reinheit im ersten Buch Mose hier einfach gegeben. Es ist kein eingeführter Begriff, kein definierter Begriff in dem Sinn. Er taucht im Grunde, wenn wir die Bibel von vorne lesen, im siebten Kapitel des ersten Buches Mose zum ersten Mal auf. Viel später erst, wenn wir weiterlesen, bekommen wir Definitionen, was nun rein ist und was nicht. Noah kriegt einfach die Anweisung, nimm reine und unreine Tiere mit in die Arche. Was das ist, wird uns hier noch gar nicht erklärt. Diese werden einfach als solche bezeichnet. Und es werden auch nur reine Tiere geopfert. Noah hatte aber eine Möglichkeit, wie er erkennen konnte, was rein und unrein war. Wisst ihr es vielleicht noch aus dem Lesungstext? Es ist relativ einfach. Diejenigen Tiere, die nämlich rein waren, waren daran schon gut zu erkennen, dass es davon nämlich 7 gab. Man musste gar nicht die Art unterscheiden, sondern man hatte einfach mehr von den reinen Tieren in der Asche. Wogegen von den unreinen Tieren nur jeweils 2, also ein Paar da war. 7 Paare reine, ein Paar unreine Tiere. Und das ist ganz gut, denn deshalb kann man sich auch diesen Vers, wo davon geredet wird, ganz gut merken. Das ist nämlich Kapitel 7, Vers 2. 7 und 2 kann man sich gut merken. 7 Paare und 2 Tiere, Männlein und Weiblein. Aber das ist es auch schon, was wir darüber wissen. Es gab 7 reine Paare und 2 unreine Tiere. Ohne Frage, das spielt hier beim Opfern eine große Rolle. Denn Gott will nur reine Tiere als Opfertiere haben. Nur soweit dieser Gedanke zum Thema der Reinheit. Wenn er uns vielleicht zum Ausflug einlässt, wir wollen es einfach mal stehen. Gott hatte es hier so gesetzt. Behalten wir aber den Gedanken, dass Gott nur reine Opfertiere haben will. Jetzt möchte ich noch einmal einen Blick nehmen auf das vollkommene Opfer. Auf Jesus. Wir wissen ja alle, dass das vollkommene Opfer Jesus selbst ist, der Sohn Gottes, der sich hingegeben hat für unsere Schuld. Und bitte lest mit mir doch einmal aus dem Epheserbrief nur einen Vers. Und schaut einmal, wie ähnlich dieser Vers dem ist, was wir hier im ersten Buch Mose lesen. Epheser 5, Vers 2. Lass mal die ersten Worte dieses Verses weg. Also dort heißt es, und wandelt in Liebe. Aber wir nehmen einfach nur mal die Aussage, die sich auf Christus bezieht. Epheser 5, Vers 2. Da heißt es, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Es fällt auf, dass auch bei Christus davon die Rede ist, dass sein freiwilliges Opfer Gott ein duftender Wohlgeruch ist. Christi Opfer ist allerdings das letzte und das perfekte Opfer. Aber wir haben auch hier diesen Begriff des duftenden Wohlgeruches. Des befriedigenden Wohlgeruches, wie wir es hier aus dem ersten Buch Mose kennen. Und vielleicht zur Ergänzung, wir brauchen das jetzt nicht aufschlagen, weil ich denke, wir haben in den vergangenen Bibelstunden ja sehr oft auch diesen Verweis gehabt in den Hebräerbrief. Wer einmal über die Vollendung und die Vollkommenheit des Opfers Christi erfahren will, der kann dies sicher am besten im Hebräerbrief zwischen den Kapiteln 7 und 10. Ich habe nochmal 2 Verse aus Hebräer 10, die Verse 9 und 10 mitgebracht, aber im Grunde könnten wir dort das ganze Kapitel lesen. Aber nur um das einmal abzurunden, wie wichtig, wie zentral es ist, dass Christus das vollkommene Opfer ist. Dort heißt es, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Wir sind geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Es gibt noch etliche Stellen, in denen diese Einmaligkeit des wahren Opfers betont wird. Aber in ihm sind wir zusammengefügt, geheiligt, beiseite gestellt, für Gott zubereitet durch dieses einmalige Opfer. Nun wollen wir noch einen kleinen Sprung machen und noch einen Gedanken beleuchten, nämlich die Antwort Gottes auf das Opfer. Nun ist es wichtig, dass wir kurz darauf schauen, wie Gott auf das Opfer geantwortet hat. Denn mancher Gedanke ist hier durchaus verwunderlich. Wir hatten ja bereits gehört, dass Gott das Opfer gefiel, dass es befriedigend war für ihn. Und jetzt hat er auch etwas dazu geantwortet. Gott möchte nämlich die Erde nach der Generation Noahs nicht mehr verfluchen. Das ist für uns selbstverständlich, denn wir sind eine dieser Nachfolgegenerationen, aber es war nicht zwingend notwendig. Gott hätte durchaus öfter mal eine Sintflut kommen lassen können zur Bereinigung der Sachlage, wenn die Menschen sich wieder einmal in ihren Sünden verstrickt haben. Aber er hat hier festgesetzt, nein, ich will die Erde nicht mehr verfluchen. Zunächst einmal hatte er die Erde ja in 1. Mose 3, Vers 17 an sich verflucht, dadurch, dass er gesagt hat, dass der Mensch den Ertrag aus der Erde mühsam gewinnen muss. Aber so etwas wie eine Sintflut, das sollte nicht mehr passieren. Also die Auslöschung der Menschen, die ist uns verheißen, die passiert so wie in der Sintflut nicht mehr. Und in diesem Zusammenhang, genau da, da ordnet Gott auch an, dass es einige feste Konstanten auf diesem Planeten geben wird. Saat und Ernte werden nicht mehr aufhören. Gemeint ist ja dieses grundsätzliche Prinzip. Also diese Einrichtung von Sommer und Winter, von Tag und Nacht, von Säen und Ernten. Diese Einrichtung, diese soll so bestehen bleiben. Im Grunde ordnet Gott das hier an. Er richtet es auf. Er sagt, das werden wir immer wieder sehen. Morgen wird ein neuer Tag sein. Und zwischen den Tagen wird eine neue Nacht sein. Wenn Gott uns leben lässt und wir diesen Tag erleben, dann werden wir immer wieder dieses Prinzip sehen. Wir müssen es einmal ganz ehrlich sagen, und das ist kein Theoriefall. Die meisten Menschen auf dieser Erde denken ja nun, dass die Ernte das Ergebnis ihrer Arbeit ist. Ja, was ich mit meiner Hände Werk schaffe, das gehört mir auch. Wenige denken nur, dass wirklich ein göttliches Prinzip hier zum Vorschein kommt. Dass Gott dafür sorgt, dass die Saat erhalten bleibt. Und wir können einfach durchaus mal einen Gedanken anstellen. Wenn wir sagen, dass wir ohne Segen Gottes gar nicht mehr existieren könnten. Am Anfang, da gab es ja nun auf der Erde gar nicht so viel Saatgut. Und es ist gar nicht so ausgeschlossen, dass in manchen Regionen einfach die Saat und die Ernte aufhört. Dass Regionen verwüsten. Das sehen wir auf diesem Planeten. Und es wäre durchaus denkbar gewesen, dass in Zeiten einer großen Missernte einfach mal alle Ernte und alle Saat aufhört. Indem einfach alles Saatgut verloren ist. Das gab es für Länder, das gab es für Regionen. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass es auf der ganzen Erde keine Saatgüter, keine Samenkörner mehr gab. Denn dafür sagt Gott. Und wenn Vögel sie von A nach B tragen müssen, ohne dass der Mensch eine strategische Entscheidung für den Strukturwandel getroffen hat, dann ist das Saatgut schon da. Gott sorgt dafür. Und es ist gar nicht Theorie, dass man sehr früh schon hätte Zeiten erleben können, in dem einfach durch irgendeine große Wirtschaftskrise alles aufhört. Und das ist eine Verheißung, die wir durchaus ernst nehmen können. Solange wir noch einen Haps zu essen auf unserem Teller, auf unserem Tisch finden, auch wenn wir denken, unser Geld hat es gekauft, unsere Kinder haben den Tisch gedeckt, das Geschirr ist von Oma geschenkt und das Messer und die Gabel haben wir zur Hochzeit geschenkt bekommen. Nein, das bringt uns nicht das Brot auf den Teller. Die Verheißung bleibt. Gott sorgt dafür, dass Nachschub da ist. Das heißt nicht, dass in jeder Region jeder Mensch immer zu viel zu essen hat. Das ist damit nicht gemeint. Sondern das heißt einfach, dass Gott an bestimmten Stellen immer wieder für Menschen sorgt und sie leben lässt. Da können manche Christen in Regionen leben, wo übelste Hungernot existiert. Das ist damit hier nicht gemeint. Hier ist kein Wohlfahrtsstatus gemeint, sondern gemeint ist, dass Gott eben nicht aufhören lässt. Wenn es eben an der einen Stelle des Planeten weniger ist, dann gibt es an der anderen Stelle mehr. Gott segnet da, wo er segnen will. Und dann gibt es so einen kleinen Einschub. Und wir wollen noch zum Abschied mal kurz auf diesen Einschub eingehen. Das heißt dort, wie wohl das Menschenherz von Kindheit böse ist. Ich hatte es ja schon kurz erwähnt. Aber haben wir uns nicht gefragt, warum das hier eingefügt wird? Macht doch gar keinen Sinn. Die Geschichte wäre doch so schön, auch ohne dass man jetzt nochmal den Finger in die Wunde legen muss. Nein, aber wir sollen hier etwas lernen. Es wird uns vor Augen gestellt und es ist sehr wichtig. Wer zu schnell rechnet, er denkt vielleicht, dass Noah ein guter Mensch war. Aber das ist nicht wahr. Noah ist ein begnadeter Mensch. Und das ist ein Unterschied. Und seine ganze Familie ist auch begnadet worden. Das ist ein Riesenunterschied. Die Gnade übersteht und überwindet alles. Sie ist ein unwiderstehlicher Wind. Wenn die Gnade wirkt, dann wirkt sie. Und auf einer Grundlage, dass wirklich jeder Mensch und welchen Gedanken er auch immer fassen möchte, in dem Moment, wo er seinen ersten Gedanken fasst, einen bösen Gedanken fasst, das Herz des Menschen ist von Beginn an böse. Ob uns das gefällt oder nicht, selbst Noah kriegt es noch einmal aufgetischt. Pass auf, Noah, denk dran, auch du, auch dein Herz und von den sieben, die um dich herum sind, ist böse. Denk daran. Das haut uns vielleicht an dieser Stelle auch etwas um. Eine so schöne Passage, es gibt keinen Fluch mehr, wir haben eine Segensverheißung. Aber denk dran, in deinem Herzen, da bleibt der Mensch böse. Der begnadigte Mensch, Noah kriegt das gesagt. Nicht der Mensch, bevor er Gottes Gnade erfährt, kriegt das gesagt, sondern der Mensch, nachdem er Gottes Gnade erfahren hatte. Das ist immer noch dein Trachten, das ist immer noch dein Kern falsch. Da ist noch nichts vollkommen. Da ist erst einmal nur Gnade, die dich am Leben erhält. Und deshalb schließt Gott seinen Bund mit Noah auch nicht wegen Noah, auch nicht wegen seines Opfers, sondern allein wegen Jesus Christus. Die Menschen, sie sind alle im Kern böse. Aber das Opfer, das Noah brachte, hatte Gott an Jesus erinnert. Es hatte ihn an diesen Wohlgeruch erinnert, der von dem Opfer seines Sohnes ausging und zu ihm stieg. Das war's, woran Gott hier dachte. Die Vollkommenheit von Christi Opfer. Deshalb war er milde gestimmt und richtete einen Bund auf, weil er an Jesus dachte. Das sündlose Opferlamm. Ein reines Tier, ein Mensch, der Gott voll und ganz gefiel. Nicht irgendein sündenbeladener Mensch, stimmte Gott milde, sondern Jesus alleine. Nicht Saat und Ernte gefallen Gott, sondern das Menschenleben, um Jesus zu ehren und ihm zu danken. Gute Opfer an diesen geliebten heiligen Sohn, das stimmte Gott zufrieden. Das machte Gott glücklich. Wenn wir ganz genau sind, dann müsste eigentlich unser Erntedank auch ein Opfer Dankfest sein. Denn eigentlich denken wir an das Opfer Christi, das uns ja unsere Ernte erhält. Nicht das Opfer auf einem Gabentisch besänftigt Gott, sondern das Opfer auf Golgatha. Das ist das Opfer, das Gott ein Wohlgeruch ist. Wenn ihm ein Opfer gefällt, das wir ihm geben, dann ist es der Geruch Christi, der zu ihm steigt. Wenn wir ihm ähnlich sind, wenn wir in seinem Sinne handeln. Es ist das Opfer auf Golgatha, das Gott lieblich stimmt. An dieser Stelle könnten wir im Grunde die Predigt gut beenden. Ich möchte noch etwas wagen mit uns. Und das, was wir hier gehört haben, einmal kurz anwenden auf die Geschichte von Kain und Abel. Ist ja relativ bekannt. Und vielleicht schlagt ihr mit mir einmal auf in 1. Mose Kapitel 4. Ich möchte mit uns in die Verse 4 bis 7 einsteigen. 1. Mose 4, 4 bis 7. Ich habe falsche Zählung hier. Wir müssen ab 3 einmal lesen. Ich lese uns noch einmal vor, dass wir in diesen Text noch reinkommen. 1. Mose 4, Vers 3. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Nun hat Kain darüber geherrscht, oder nicht? Nein. Er hat Abel erschlagen. Bei nächster Gelegenheit kam die Sünde hoch und er tötete seinen Bruder. Eigentlich geht es in dieser Passage um einen Gedanken, nämlich um den Gedanken der Sünde. Bei Kain und Abel. Es geht darum, das Thema ist im Grunde Sünde. So wie es hier am Ende heißt, herrsche über deine Sünde und Kain tat es nicht. Das heißt, wenn du gut bist, also wenn du sündlos bist, dann darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht gut bist, also wenn du Sünder bist, dann lauert die Sünde vor der Tür. Das ist genauso bildlich, wie wenn wir sagen, unser Herz ist voll von Sünde. Für Kain lauerte eine Versuchung vor der Tür, nämlich Abel einfach zu erschlagen, um dadurch das bessere bzw. das einzige Opfer zu haben. Beide Brüder hatten eigentlich gemäß ihres Berufes geopfert. Kain, der war ein Bauer, ein Ackermann. Er hatte die Früchte des Feldes genommen und diese geopfert. Abel war ein Hirte, ein Hüter. Und er hatte Schafe genommen und diese geopfert. Und dennoch war Abels Opfer ein Opfer der Sünde. Ein Opfer, das Tod und Untergang ausdrückte. Ein Opfer aus Kartoffeln und Rüben ist kein Sinnbild für das Opfer Jesu. Es mag uns komisch erscheinen, aber ein Opfer aus den Früchten des Ackers ist kein Sinnbild für das Opfer Jesu, denn es floss kein Blut. Sündenvergebung muss immer ein Opfer sein mit Blutvergießen. Das Opfer, das Abel erbrachte, indem er die Schafe tötete und opferte, das war ein Opfer, das ein Sinnbild für Christus sein konnte. Der alte Adam, von dem Kain und Abel und auch Noah und auch wir abstammen, dieser alte Adam muss getötet werden. Abels Opfer war ein Opfer des hängenden Kopfes. Er litt, er kam gebeugt zu Gott. Er war im Grunde der, der den Kopf gebeugt hatte vor Gott. Kain kam in Aufrichtigkeit mit seinen Früchten. Und er ging davon gebückt. Ich will nicht das alttestamentliche Opfer aufrichten. Aber ich möchte uns darauf hinweisen, dass der Hinweis und das Sinnbild auf Christus immer ein Hinweis darauf ist, dass bei einem vollkommenen Opfer auch Blut fließen musste. Auch das war ein Bild darauf. Und bei Noah, wenn wir dieses Opfer einmal sehen, auch da floss Blut. Auch da war es ein Opfer, das Tod brachte und es war Gott ein Wohlgeruch. So ist auch Noahs Opfer ein Opfer des völlig verdorbenen oder besser gesagt des völlig verderbten Menschen. Genauso wie das Opfer auf Golgatha. Genauso wie das Opfer, das wir hier an diesem Sonntag auch feiern. Wofür wir auch ein Lob und einen Preis haben können. Denn wir verstehen, dass dort auf Golgatha vollkommenes Opfer auch mit dem Tod Christi besiegelt werden musste. So so wie Noah geopfert hatte, so wie Abel geopfert hatte, so ist auch Christus für uns geopfert. Und das ist das Opfer, das Gott besänftigt. Das ist der Wohlgeruch, der auch aus dieser Gemeinde zu Gott steigen muss, damit er besänftigt ist, zufrieden ist. Amen.